Happy Shooting, Folge 515. Gesichter auf plus 1.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Da sind wir wieder.
Ja, hallo.
Das Licht ist ausgegangen.
Hallo vom Workshop. Nee, das ist jetzt 17.25 Uhr, da macht die Zeitschaltuhr eine Standardautomatik an.
So eine Home-Automation ist total praktisch. Die macht einfach das Licht aus, wenn man es gerade überhaupt nicht gebrauchen kann.
Das ist im Flugmodus total sinnvoll.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, das ist super. Der Chris hat ja hier komplette Automatisierung, was die Lichter angeht, mit Situation, über Zeitsteuerung und jetzt, Achtung.
Set the living room to 100. Ich spreche mit den Dingen
Englisch, da versteht sind Importbirnen, die verstehen nur Englisch.
Die verstehen
Englisch.
Nur Englisch, genau. Ja, wir sind hier aber nicht alleine, es sind ein paar Leute da und die können noch richtig Krach machen. Und zwar jetzt!
Yeah!
Ja. Genau, kurz, knackig, aber auf
so
den Punkt.
Muss das sein.
Das ist die Spotbelichtung des
Podcastens.
Des Podcastens, genau.
Absolut.
Wir haben heute den ersten Tag hinter uns vom Lichtworkshop in der Villa, also Villa Workshop Licht. Offizieller Titel, muss man richtig sagen. Und Licht muss man auch groß sprechen, weil das ist
Licht
groß,
ist groß geschrieben, ja.
Genau.
Licht wird hier groß geschrieben.
Ha. Au. Thema Licht war spannend, wie immer. Wir haben uns das diesmal, wir machen das jedes Mal so ein bisschen anders und das immer so ein bisschen abhängig von der Gruppe und wie die Leute drauf sind und was die brauchen. Das fragen wir am Anfang immer so ein bisschen ab, was die Wünsche sind und die Erwartungen. Und heute haben wir das tatsächlich mal so richtig von null erarbeitet mit der ersten Frage, was ist denn eigentlich Licht?
Mhm. Ne? Was, also das haben wir immer, aber diesmal haben wir es sehr ausführlich gemacht. Worauf zu achten ist, was das Licht bewirkt, welche Wirkung man erreichen kann mit welchem Licht und wo man es findet. Das war ja auch so ein Thema, also wie nehme ich das Licht überhaupt wahr?
Ja.
Da haben wir auch noch ein schönes Thema dazu.
Da haben wir haben heute so ein paar Wort. Also, da war anstrengend der Tag, ne?
Ja,
wir haben ein paar Wortmeldungen und wir nehmen übrigens die Sendung zwischen Workshop und Mongolengrill auf, weil wir wollten eigentlich wieder zu unserem Lieblings-Thai, der hat aber zu und dann wollten wir zu unserem Lieblings-Griechen, der hat auch gerade Betriebsferien.
Verdammt.
Und jetzt sind wir bei Mongolei Garden. Bin mal gespannt, wie das mit der Gruppe von dieser Größe geht. Muss aber eigentlich ganz gut funktionieren.
Ja, das wird schon klappen.
Ja. Licht.
Photonenballermaschinen.
Hell, dunkel, warm, kalt, groß, klein.
Richtung
links, rechts, oben, vorne, unten, hinten und so weiter.
Mhm.
Also Licht kann schon so eine ganze Menge an unterschiedlichen Eigenschaften haben und die wirken sich natürlich dann auf die Wirkung aus, die das hat. Wir haben so ein paar richtig gute Beispiele heute gesehen. Weil wir natürlich muss das Licht ja an was erprobt werden und was könnte man da Besseres nehmen als Menschen? Ne? Wir haben ja hier welche, dann nehmen wir die doch auch vor die Kamera. Also wieder das, was wir auf den Workshops gerne machen, so in Gruppen, kleinen Gruppen, die sich dann gegenseitig porträtieren, die eben hier erstmal heute nur mit Available Light unterwegs sind. Also das, was verfügbar ist, was quasi durch die Fenster reinkommt, aber auch was hier von den Lichtquellen, die im Haus sind, also die Lampen, kommt. Und da hatten wir ein paar richtig gute Beispiele mit Licht von, also mit Backlight, so Gegenlicht vor dem hellen Fenster. Aber ein besonders beeindruckendes Bild war eben das mit dem Striplight. Da haben die ganz einfach einen dunklen Vorhang so vors Fenster gezogen, aber nur so einen Streifen offen gelassen und den dann von gegenüber dem Fotografen dann eine Person streifen lassen. Und dann hast du dieses unglaublich schöne Low-Key, wo dann nur so die Kontur des Gesichtes mit dem Licht erhellt wird und dann hast du plötzlich mit ganz wenig Informationen eigentlich trotzdem alles gesagt und das hat eine total tiefe, gute Stimmung gehabt.
Wobei der Weg zu dem Bild nicht der direkte war. Wer hat es gemacht? Du hast da ja... Wer bist du?
Der André aus Maintal.
Und wie ist es zu diesem Bild gekommen? Das war ja nicht der erste Versuch.
Nee, der erste Versuch hatte mit sehr viel mehr vorhandenem Licht zu tun, und zwar in der Zwischenebene. Weniger erfolgreich, beziehungsweise weniger glücklich gewesen mit dem Ergebnis und ihr als Trainer habt natürlich seid eure Aufgabe sehr gut nachgekommen, habt uns dann darauf gestoßen, ja, da gibt es noch andere Möglichkeiten.
Danke, dass du das jetzt gesagt hast, hier sind deine 20 Euro.
Es waren noch 25, piep. Das haben wir dann auch natürlich versucht umzusetzen, ja. Und es ist uns gut gelungen, ja. In das Licht gestellt und dann auch nochmal von einem Trainer einen halben Meter in die richtige Richtung geschickt wurden. Und dann hatten wir das finale Bild.
Da merkt man sehr, sehr gut, dass die Lichtrichtung, dass es sich tatsächlich lohnt, sein Subjekt mal ein bisschen von mehreren Seiten zu betrachten, wenn das Licht von einer Richtung kommt, wie sich das auswirkt und wie es dann von verschiedenen Richtungen aussieht.
Ja, es ist so ein bisschen der Effekt, ich habe das so verglichen mit den Mondphasen, die wir haben. Da können wir jetzt natürlich nicht auf Kommando um den Mond herumgehen, um zu schauen, wie sieht's denn aus, wenn er von schräg beleuchtet wird. Aber wir erleben das über den Monat, weil sich die Position ja ständig ändert. Das heißt, wir sehen, wie das aussieht. Wenn wir einen Vollmond haben, dann ist er zwar hell, aber wenn wir eine kleine Mondsichel haben, dann haben wir diese Konturen, diese Strukturen und sowas. Und das Foto, was du gemacht hast, entspricht so einer Mondsichel quasi, die man natürlich nicht direkt sieht, wenn man die Person 90 Grad zu diesem Striplight stellt und dann genau auf die Person drauf schaut, sodass das Licht genau 90 Grad von der Seite fällt, dann ist halt die halbe Gesichtshälfte hell, die andere Hälfte ist im Schatten, was auch cool aussieht, aber nicht diese schmale Sichel macht. Und dann habe ich dir den Tipp gegeben, guck mal, geh mal einen halben Meter nach rechts und schau mal so ein bisschen schräg vom Dunklen ins Licht. Und siehe da, da taten sich plötzlich ganz neue Welten auf. Also dieses Ding, Licht zu sehen, das kann man üben. Und da muss man sich halt mal dazu zwingen, wenn man an irgendeiner Stelle steht, ob man jetzt vorm Fenster steht oder im Türeingang steht, wenn man zur Tür reinkommt irgendwo, an eine Location, an eine Örtlichkeit, wenn man zur Tür reinkommt, sich einfach mal im Kopf zu sagen, so jetzt bin ich reingegangen, jetzt drehe ich mich mal um. Ich gucke einfach mal in die andere Richtung, wie ist denn das Licht hier? Mhm. Und da können sich wirklich kleine Schätze auftun, wenn man das sieht. Ich fand die Idee mit dem dunklen Vorhang und diesem schmalen Spalt wirklich sehr gut.
Ja, weil
wir haben einen total bedeckten Himmel. Also es regnet draußen. Man würde gar nicht denken, dass man sowas hinkriegt mit verfügbarem Licht, weil es ist nicht wirklich hell draußen. Aber immer noch hell genug, um sowas hinzukriegen.
Ja, das ist übrigens auch interessant, weil wir haben natürlich, also heute ist tatsächlich Sauwetter, pisst den ganzen Tag. Und das verdonnert uns dann, also heute früh ging's noch, da war es noch trocken, da konnten wir mal rausgehen, aber danach eigentlich nicht mehr wirklich. Und das verdonnert uns so ein bisschen hier natürlich nach drinnen. Jetzt ist die Villa groß genug, wir haben ja hier Westflügel und so, ne? Das geht schon irgendwie.
Zwei Etagen.
Aber das ist natürlich interessant, weil wir haben uns jetzt alle recht intensiv mit dem Thema Fensterlicht beschäftigt, ne? Licht von, weil du kannst eine Person vors Fenster stellen mit dem Rücken zum Fenster, dann hast du dieses Gegenlicht, oder du hast das Fenster im Rücken, dann hast du ein frontales Licht oder von der Seite, dann kannst du noch weiter weg vom Fenster, dann kannst du quasi den Winkel vom Fenster noch verändern, also hast quasi unendliche, sagenhafte Möglichkeiten mit so einem Fenster, weil heute speziell bei so einem Pisstag wie heute, hast du ja oben eine Lichtquelle, die ist einfach, das ist eine riesen Softbox. Das heißt, ja, das Licht, was jetzt zum Fenster reinkommt, da strahlt keine direkte Sonne rein oder so, das ist einfach eine fette Softbox. Und du bist neben diesem Fenster und es macht unglaublich schönes, weiches Licht. Und wenn du dann noch ein bisschen so mit dem Weißabgleich, mit der Belichtung spielst, dann kommen schon richtig gute Sachen bei raus.
Ja, da kann man schön rumtricksen. Weißabgleich ist ein gutes Stichwort. Da haben wir ja auch mitgearbeitet.
Ja.
Einfach mal die verschiedenen Presets durchgegangen. Wir haben manuellen Weißabgleich gemacht. Und da kann man schon sehen, du hast zum Beispiel so eine schöne Vitrine draußen, die sehr warm beleuchtet ist. Ja. Sehr, sehr warmes Licht. Wenn man darauf den Weißabgleich macht, dann kriegt man so richtig so einen ganz klinischen, grafischen Look von dieser Vitrine und alles drumherum wird so dunkel, blau.
Ja, ja, weil du hast die Vitrine selber, ist warm beleuchtet, das drumherum ist aber vom Tageslicht beleuchtet, was einfach kühler ist, speziell jetzt am Nachmittag
mit Regen.
Mit Regen und so, da ist das Licht kühler. Interessanterweise ist diese Vitrine, das fand ich ganz interessant, kleiner Abschweif hier, wir haben ja hier diese Philips Hue steuerbaren Lichter und so weiter, und da ist gibt's auch diese Light Strips. Das sind so LED-Streifen. Die sind farblich veränderbar. Die haben da mehrere Sachen drauf. Also einmal ich weiß gar nicht, man sieht die, wenn man sie sich genau anguckt. Und das Licht, was du da siehst, das ist eben nicht warmes Licht, sondern das ist also in der Summe schon warm, aber es sind eben auch noch Primärfarben dazu gemischt. Ach, wenn du dir den Strip anschaust, siehst du, da ist das Rote, das Grüne, das Blaue sind auch noch mit an. Und die geben da dem warmweißen Farbton noch einen zusätzlichen Kick in irgendeiner Form. Und ich finde das Licht auch fotografisch, aber auch so für die Augen finde ich das recht angenehm. Das kommt echt gut. Ja. Ist anders als andere von diesen Lichtstrips, die normalerweise nur aus RGB-LEDs bestehen. Mhm. Die sind so eine Mischung aus warmweiß, kaltweiß und RGB oder so. Und das wird irgendwie ganz komisch zusammengemischt. Also muss mal in der Vitrine mal von unten nach oben gucken.
Guck ich
und das finde ich noch ganz lustig. Wir haben zum Thema Weißabgleich, hatten wir ja also manuellen Weißabgleich heute auch gemacht. Das heißt, von der Referenz eine weiße Wand oder ein weißes Tempo funktioniert gut, so Tempotaschentücher und natürlich die Graukarte, wenn man eine hat. Und wir haben jetzt hier, die Kamerasituation ist, Moment, kurz Hände hoch, wie viele Canonianer sind hier? 1, 2, 3, 4. Dann haben wir ein Nikonianer und eine Olympionikin, genau. Und ja, und also dieser manuelle Weißabgleich, der ist halt immer anders, aber bei Canon gibt es halt die eine Möglichkeit, also gibt es eigentlich nur eine Methode, du machst ein Referenzbild und dann sagst du der Kamera, das ist mein Referenzbild, nimm das jetzt mal, das kannst du auch später noch machen, das Bild ist auf deiner auf deiner Karte drauf. Bei Nikon ist es noch ein bisschen anders, da gehst du her und musst erstmal diesen Weißabgleichmodus einschalten, indem du diese Weißabgleichtaste länger drückst auf Pre und dann fängt das Pre an zu blinken und dann hast du irgendwie 16 Sekunden Zeit, bis das sich wieder abschält und in der Zeit musst du dann von einer Graukarte möglichst bildfüllend, möglichst gut belichtet ein Bild machen und dann sagt er dir good oben auf einem kleinen Display oder no good und dann weißt du oder no GD, weil mehr passt nicht drauf und dann weißt du, jetzt habe ich den und dann wird der abgespeichert und zwar in das, also muss man kurz erklären, hier, du hattest ja das Erkenntnis, wer bist du, wo bist du her?
Markus aus Lüdenscheid.
Ja, und du hattest irgendwie, du hast ja, die, also die, das, wir Canonianer sind ja völlig, völlig hin und weg, was die Kamera kann.
Welche? Meine?
Ja, du hast wie viel Presets kannst du abspeichern? Wie viele Custom White Balance Presets kannst du abspeichern?
Habe ich ehrlich gesagt nicht genau drauf geguckt. Mindestens 6. Ich weiß gar nicht, ob man da weiterblättern konnte, aber ja. Zumindest mal 6, ja.
Also das heißt, da wo wir halt einen so einen Custom White Balance haben und dann die Presets, ne, die kleine Sonne, das kleine Häuschen, die kleine Wolke und so weiter, da kannst du zusätzlich nochmal 6 weitere abspeichern und du hast auch eine Anwendung dafür.
Ja, also ich hatte mir das jetzt so ausgedacht, dass ich das irgendwie in der Sporthalle benutzen könnte bei Fotos.
Was machst du da für Fotos?
Vom Tischtennisspielern irgendwie unter Kunstlicht und ja auch Tageslicht, aber zu bestimmten Uhrzeiten ist das halt immer gleich und an bestimmten Stellen auch.
Das sind dann so blöde Neonröhren, Leuchtstoffröhren, die halt irgendwie so einen Grünstich machen und so.
Genau, normalerweise sind die Bilder eigentlich immer so Richtung Grün-Blau, wenn man da nicht irgendwie dran dreht an Farben.
Genau, und jetzt kannst du da dir quasi den manuellen Weißabgleich für bestimmte Situationen, bestimmte Uhrzeiten einfach abspeichern?
Genau, also auf jeden Fall irgendwie dann für eine bestimmte Position in der Halle und eine bestimmte Uhrzeit oder dann entweder mit Tageslicht oder ohne Tageslicht, da dürfte das auf jeden Fall dann passen.
Genau, dann hast du quasi hinterher eine kleine Liste und weißt dann, auf D1 steht die und die Situation, auf D2 steht die andere und kannst dann recht flott und schnell drauf zurückgreifen.
Genau, ja, nachher weniger Arbeit, dann sind die Bilder halt konsistent in der richtigen Farbe.
Genau, das ist eigentlich das Schöne, Dankeschön, das ist das Schöne an der Geschichte, wenn du konsistent arbeitest, dann hast du halt hinterher weniger zu tun, das ist das eine. Oft hast du hinterher nicht mehr so die richtigen Referenzen im Bild, um das von Hand noch genauso hinzubekommen. Und wenn du mit anderen Leuten arbeitest, die vor der Kamera sind, also wenn du eine Fotosession mit jemandem machst, ein Model oder jemand Unerfahrenes vor der Kamera hast, und denen dann, wir haben es vorhin gehabt, hat irgendjemand den Weißabgleich auf zu kalt gestellt und dann waren das so, wir haben sie Schlumpfbilder genannt.
Ja, das sah also, sehr schön aus.
Genau, das waren also dann so blaue Gesichter und wenn du das hast, klar, wenn du Raw schießt, kannst du das immer noch korrigieren, aber wenn du demjenigen mal zwischendurch ein Bild zeigen möchtest und der sieht Schlumpf aus.
Ja, Vertrauen verloren, würde ich sagen.
Dann ist rum, ne?
Ja.
Und deshalb, wenn man da gleich mit guten Farben arbeitet, auch direkt auf der Karte im Preview hat, dann kriegt man einfach
irgendwie besseres Vertrauen.
Man ist heutzutage schon ein bisschen unter Druck mit seinem Kameradisplay, weil man muss schon sagen, dass die Smartphones heutzutage mit ihrer Intelligenz da drinnen, mit ihrer Programmierung eine ganze Menge zaubern. Die bearbeiten das Bild, nachdem es gemacht wurde, die machen HDR, die versuchen Überbelichtung im Himmel zu vermeiden. Das heißt, die machen schon teilweise einen Mix aus mehreren Belichtungen.
Die machen ja noch mehr, die machen ja teilweise, also bei Apple mit Sicherheit, da wird eine Bildanalyse gemacht und da wird mit Sicherheit schon Himmel erkannt und grüne Wiese erkannt und die werden dann auch von der Software unterschiedlich gehandhabt, damit der Himmel auch wie Himmel aussieht und das Gras auch wie Gras aussieht. Die Farben, die die da teilweise hinkriegen, auch Hauttöne erkennen die und nehmen die speziell in die Hand. Da wird ein bisschen mehr gemacht, als man glaubt, dass da passiert.
Also wenn du heutzutage mit einem modernen Smartphone losgehst und machst von jemandem ein Porträt oder machst in der Landschaft ein Foto oder ich habe es gesehen in Wien oben vom Dach vom Museum runter auf die Landschaft bei dem späten Nachmittaglicht, sehr stark bewölkt, da kamen Hammer-Fotos raus. Und wenn ich dann auf meine Olympus geguckt habe, aufs Kameradisplay und ich hatte schon einiges so allerhand einigermaßen eingestellt, dann war das einfach mal ein sehr schwaches Bild dagegen. Obwohl dieselbe Situation zum selben Zeitpunkt, natürlich kriege ich das in der Bearbeitung anders raus, aber wenn du das jemandem zeigen willst, dann sagt er schon, ja, guck mal hier, mein Smartphone macht das aber besser. Also es hilft, wenn man zumindest mal die Farben korrekt hat. Das nächste wäre natürlich noch an Kontrasten und so weiter zu spielen. Das kann man dann auch noch machen, damit es ein bisschen knackiger wird. Aber die Farbe ist ganz wichtig und die Belichtung finde ich ganz wichtig, damit man ein schönes Bild zeigen kann.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Darf Werbung. Ich hier mal die Blutgrätsche reinmachen?
Grätsche du.
Ja, müssen wir ja mal machen. Auch wenn wir in der Villa aufgenommen haben, möchten wir ja nicht vergessen, dass wir zwei großartige Unterstützer für diesen Podcast haben, nämlich enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Tja, womit fangen wir an?
Ich würde sagen, leg mal mit Enjoy Your Camera los.
Okay.
Da hast du nämlich ein ganzes Bundle.
Ja, es geht gerade heute um was Schickes von, Black Rapid. Yeah. Das sind die mit dem R-Strap, mit den Kameragurten. Mhm. Und zwar haben die seit kurzem ja seit einiger Zeit schon diese neue Breathe-Serie, die noch ein bisschen besser atmen und sehr, sehr gut gebaut sind. Und die haben jetzt einen R-Strap Street Breathe Black, heißt der.
Street oder Black Breathe.
Naja, also es ist ein Gurt, der für kleine DSLRs und spiegellose gemacht ist.
Das ist gut.
Und ich habe den jetzt hier in der Hand, der wiegt quasi nichts. Okay. Also der hat das ist echt unglaublich, weil der ist nämlich total dünn, hat aber trotzdem innen drin dieses so ein atmungsaktives Gummimaterial, hat auf der Schulter einen guten Rutschstopp drin, also das Ding rutscht ja auch nicht von den Schultern, wenn deine Schultern nicht besonders breit sind, und naja, hat eben das Übliche, was man so kennt von Black Rapid, also der Fastener unten dran, den du an die Kamera machst, der gleitet natürlich auf dem Gurt hoch und runter. Kannst natürlich alles verstellen. Aber das Ding ist, ich glaube, 2,5 Millimeter dick oder so.
Der eigentliche Strappen, ne?
Ja, also das, was auf der Schulter sitzt, passt super und ist einfach nur dünn, aber wirkt jetzt nicht irgendwie billig, sondern eher so stimmiger mit diesen kleineren Kameras. Weißt du, du hast bisher immer so einen dicken, Zentimeter dicken Polsterstrappen gehabt, aber eigentlich brauchst du den gar nicht, wenn der nämlich von der Passform stimmt.
Richtig, man hat ja nicht immer eine 5D dranhängen. Das kann ja auch mal eine kleine Olympus sein oder eine Panasonic, so eine spiegellose.
Genau, und unten dran dieser Fastener, also der klassische, der so ins Stativgewinde reingeht, und der ist auch kunststoffbeschichtet, wie sie es jetzt seit einiger Zeit ja bei Black Rapid alle sind. Das heißt, das klappert nicht so metallisch. Ich klappe hier mal damit. Also das hält ganz gut und hat dann auch wieder diesen Schraubmessingverschluss an dem Karabiner. Also da haut dir die Kamera nicht ab. Und drüber noch so ein Clip aus Plastik, der dann noch den Schraubverschluss festhält. Also das ist so dreimal gesichert ungefähr.
Und er ist auch, glaube ich, der günstigste von Black Rapid. Der kostet nämlich gerade mal so ungefähr 38 Euro.
Unter 40 Euro.
Ja, genau.
Das kann man sich mal geben für eine kleine Kamera. Ne?
Genau, dazu gibt es ja auch noch den Handstrap Breathe, also auch aus der Breathe-Serie. Das ist eine so eine Handschlaufe, die so ein Doppelding hat. Also zum einen hast du einmal um dein Handgelenk sowas, was du mit Klett zumachen kannst, und dann nochmal so ein Teil, was so oben über die Hand geht, aber eben auch jetzt nicht super dick, sondern das, wie gesagt, 2,5 Millimeter stark, trägt quasi nicht auf und funktioniert tatsächlich auch gut für alle Kameras. Da ist das Gewicht nicht so ausschlaggebend.
Ja, coole Sache.
Und haben sie mir noch ein Gadget geschickt.
Was?
Ja, und zwar eine Leuchtplatte, eine LED-Leuchtplatte zum Betrachten von Negativen und Dias von Dörr.
Ich wollte gerade sagen, die ist aber nicht von Black Rapid.
Nein, die ist nicht von Black Rapid, sondern ganz artfremd dazu noch. Lässt sich stufenlos dimmen und hat LEDs, hat einen nach Angaben hier ein CRI, also ein Farbwiedergabeindex von größer 90, was ich recht gut finde, gerade im Bereich Fotos. Da kannst du eben nicht nur betrachten, sondern kannst auch davon abfotografieren.
Ja, vor allem, wenn es um Farbnegative und Positive geht. Mhm.
Wird USB gespeist vom Power her, kommt aber mit Netzteil, also ist alles dabei, was man braucht.
Ja, schöne Alternative zum Scanner, ne? Negativ drauflegen, abfotografieren.
Ganz genau. Und wir bringen das Ding dann mal zum Klostergeister-Workshop mit.
Oh ja, da freue ich mich drauf.
Probieren wir aus. Ja, wir haben ja ein bisschen Analogteil da.
Na klar.
Ja, und 5% auf jede Bestellung mit Gutscheincode HappyShooting2017.
Jawohl.
Tja.
Ja, da sagen wir mal schon mal recht herzliches Dankeschön an Enjoy Your Camera für das Vertrauen.
Die Gurte nehmen wir mit auf Klostergeistern, verlosen die da.
Ja, dann kann ich die auch nochmal ausprobieren.
Jupp.
So, ja, und Jimdo supportet uns ja auch. Ihr wisst, Jimdo, da könnt ihr eure eigene Webseite basteln. Das solltet ihr mal fleißig weiterempfehlen. Das Schöne ist, ihr könnt da auch eine Webseite für jemand anderen, also für andere machen. Und wenn die dann steht, einfach übertragen das Ganze. Und dann kann derjenige nämlich da selber seine Updates, seine Öffnungszeiten oder seine neuen Produkte reinstellen. Schönes Ding. Und wenn man da einen Shop macht, dann ist das eben auch euer Shop. Das heißt, Jimdo verdient da nichts mit, wenn ihr da was verkauft, sondern ihr könnt eure Produkte verkaufen und das sind dann eure Einnahmen. Tja, und ich möchte euch nochmal das Jimdo-Magazin ans Herz legen, das ihr über de.jimdo.com/magazin findet. Und da gibt es einen aktuellen Beitrag von den oder über die 5 Finalisten vom ersten Jimdo Gründerslam. Hatten wir ja erzählt, da konnte man.
Ach so, mitmachen. Das ist da, wo man ja gewinnen konnte. Sind die schon so weit?
Ja, das läuft gerade alles. Und hier sind eben 5 Finalisten dabei. Und das sind ganz interessante Dinge. Also gleich der erste hier, Balu Parts heißt der. Mhm. Der hat als Idee, Prothesen, also Körperprothesen, aus dem 3D-Drucker zu machen.
Oh, cool.
Also da tut sich doch noch ein ganzes Projekt auf. Das ist, finde ich, besonders interessant, weil wir haben hier quasi vor der Haustür in Duderstadt gibt's hier Otto, der große Prothesenhersteller. Tja, wäre ich mal dran interessiert, was der zu sowas sagt. Dann gibt's hier Biofix mit Doppel-E, also wie Biene. Da geht's um eine Alternative zu Plastik oder Alufolie, nämlich Bienenwachstücher. Das finde ich mal praktisch, um Lebensmittel eben einzuschlagen. Ja, und dann geht's weiterhin mit Food Buddies. Da geht's um Soßen. Es geht um Refugees. Refugees sind tolle Wortspiele hier. Flüchtlinge als Köche. Das hat wohl auch mal irgendwie als Freizeitprojekt gestartet, so Catering-Geschichten, und entwickelt sich jetzt hier weiter. Und in Room Moon geht es darum, Möbel und Spielzeuge aus antiken Möbeln und neuem Holz zu bauen, also quasi Recycling. Ja, schönes Ding, und da steht auch, wie es weitergeht und Abstimmungen und Termine und so weiter und überhaupt.
Also mir ist das ja höchst sympathisch. Also diese ganze Geschichte, dass die sich da um die Gründer verdient machen, weil vor 12 Jahren habe ich selber eine Firma gegründet, und das wäre so eine Starthilfe gewesen, die mir da sicher gut getan hätte.
Mit Sicherheit.
Also Hut ab, das ist eine klasse Aktion.
Mhm. Das ist auch schon weitergegangen, wir sind da zeitlich ein bisschen hinterher, aber schaut euch das mal an, Magazin, immer eine tolle Anlaufstelle, wenn man da auf dem Laufenden sein möchte.
Cool.
Also danke auch Jimdo für den tollen Support.
Herzlichen Dank.
Und baut eure Seite. Ihr könnt übrigens auch noch was sparen, nämlich wenn ihr dort ein Pro-Paket abschließt,
Da könnt ihr dann mehr mitmachen und eigene URL und so weiter. Dann könnt ihr da 15 Euro sparen mit dem Code Belichtigung. Belichtigung, 15 Euro auf die Pro-Pakete. Ihr könnt aber auch kostenlos da starten. So.
Super, und jetzt wieder zurück in die Villa.
In die Villa, ganz genau.
Das war ja auch so ein Thema, das Spektrum. Ne? Wie vollständig ist das Spektrum? Und speziell Vergleich Kunstlicht gegen Tageslicht, das ist ein drastischer Unterschied zum Teil. Und auch da sind die modernen Kameras und da auch speziell die Smartphones wieder richtig gut geworden, was das Erkennen von solchen Lichtquellen angeht und dann auch das der Ausgleich dieser Lichtsituationen, die teilweise echt schwierig sind für die Kameras. Ich habe das jetzt, ich zum Beispiel sehe ich das immer wieder, dass in einem LED-Lichtumfeld so das Typische, ne, du bist irgendwo im Restaurant, hast ein Essen auf dem Tisch und heute macht man ja ständig Essensfotos, dass die dann von den Farben einfach richtig gut rauskommen. Das passiert immer häufiger, weil die Kameras immer besser werden, mit komischem Licht umzugehen.
Gut, dann wird es natürlich, bevor es bei Instagram hochgeladen wird, noch der 25 Filter durchgeschickt.
Dadurch wird es auch wieder
egal.
Dadurch wird es nicht besser. Nein, 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 nein. Ich sag dir voraus, in 10, 15 Jahren gibt es Anti-Instagram-Apps, die dann die Fotos, die man vor 15 Jahren verbrochen hat, wieder irgendwie gerade bügeln und die Filter wieder rausrechnen oder so. Meinst du,
die rechnen es raus?
Ja, unbedingt.
Machine Learning.
Ja, Machine Learning. In 15 Jahren machen wir wahrscheinlich keine Fotos mehr.
Ja.
Dann passiert das von alleine. Da guckst du irgendwo hin und dann hast du ein Bild gemacht.
Ja, du, es gibt ja schon diese Brillen hier, diese Snapchat-Glasses.
Genau, das ist, da geht's hin.
Ich bin gespannt.
Was haben wir denn noch? Was ist denn das hier? Das kann ich nicht lesen.
Das ist absolut gestochen scharfe Druckschrift. Lichtsituationen erkennen, beurteilen. Stichwort Scouting. Wer hat es gefragt gehabt? Auch, sag noch mal kurz Namen.
Der André.
Genau, die Frage war?
Die Frage war, ich komme an einen Ort und möchte da Fotos machen und wo fange ich an, das Licht zu beurteilen? Ja, wie geh ich da genau vor?
Da kann ich jetzt natürlich ich renne hier da und das Licht um. Ist ja auch ein Lichtworkshop. Ich kann keine pauschale Antwort oder ein Rezept oder sowas dazu geben. Ich kann nur erzählen, was ich mache. Also ein Tipp, den ich ja schon mal mitgegeben habe, ist, den gebe ich jetzt auch an alle da draußen mit, stellt ruhig mal die Kamera auf Schwarz-Weiß, weil dann lenkt euch die Farbe in der Bildvorschau nicht ab. Wenn ihr RAW fotografiert habt, verliert ihr die Farbe nicht.
Aber mit der Spiegelreflex dann mit Live-View, ne? Dass man sieht.
Na, Live-View und der Spiegelreflex hast du nicht, aber wenn du das Foto gemacht hast, hast du ja ein Schwarz-Weiß-Bild auf deinem Display hinterher. Nee,
bei Live-View, wenn du Schwarz-Weiß stellst, hast du auch
Schwarz-Weiß. Achso, Spiegelreflex mit Live-View, ja, habe ich ja nicht. Also,
ich meine nicht nur, ne, dass also du willst quasi eine echte Vorschau haben, eine Live-Vorschau haben. Dann kannst du nämlich was beurteilen?
Ja, das Licht.
Ja, weil das besteht nur noch aus hell und dunkel. Und
richtig.
Das ist das, was das Licht macht.
Und was ich gerne mache an der Kamera, ich habe da so ein Setting eben für Schwarz-Weiß. Und dann gehe ich daher und mache den Kontrast noch bis auf Anschlag und die Schärfe noch ein bisschen hoch, dass ich weniger Zwischenstufen habe. Und dann kann ich sehr gut Licht beurteilen. Ich sehe also sofort Lichtkanten hervorgehoben, der Schatten ist stärker hervorgehoben. Und dann habe ich einen Eindruck davon, wenn ich jetzt irgendwo etwas, also ein Tisch jetzt hier zum Beispiel, ich schaue jetzt gerade zum Fenster, da ist ein Tisch mit einem Taschentuch davor. Wenn ich das jetzt mir schwarz-weiß angucke, werde ich nicht mehr abgelenkt von dem Blau und von dem Braun vom Tisch und dem Weiß dahinter, sondern ich habe alles nur noch hell und dunkel und kann mich darauf konzentrieren, okay, guck mal, der Tisch, der ist so, sagen wir mal, zum Fünftel im Schatten, dann hat er einen weichen Übergang bis zum Licht, das Taschentuch liegt im Hellen, da sind Reflexionen drauf, das sieht interessant aus, wie sieht denn das aus, wenn ich da näher rangehe? Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier in dieses Licht jemanden stelle? Oder wenn ich jetzt auch zum Fenster gucke, ich sehe die Vorhänge an der Wand. Das ist jetzt einfach, das ist quasi schwarz-weiß, weil es ist ein weißer Vorhang. Da sehe ich genau eine Lichtkante, ich sehe den Übergang zum Schatten und denke mir, okay, das könnte funktionieren. In schwarz-weiß sehe ich das. Wenn ich hier ans Bücherregal gucke und ich habe hier ganz viele Farben, dann muss man schon ein bisschen abstrahiert denken, um das zu erkennen. Wenn ich mir das jetzt aber in schwarz-weiß vorstelle, ne, für euch, die jetzt hier sitzen, die Hörer haben es jetzt nicht, aber hier ist zum Beispiel ein Lautsprecher im Regal, wo ein Scheinwerfer, also ein Scheinwerfer ist übertrieben, eine Glühbirne oder ein Licht halt spotartig ans Regal scheint und ich sehe jetzt hier diesen Lichtschattenverlauf auf dem Hintergrund.
Lässt du die Kalotte in Ruhe? Fass das nicht an.
Du liebe Kalotte, ich streichle sie nochmal ganz sanft. Dann habe ich hier Bücher, wo ein Lichtschattenspiel ist, vielleicht nicht so interessant, ein bisschen härter, aber schaut euch das mal an. Links daneben hier dieser Lichtschattenverlauf auf diesen Büchern. Das gibt grafisch eine Menge her.
Das ist jetzt voll toller Podcast-Content.
Ja, aber was ich damit sagen will, ist, schaut euch die Details an und versucht eben Lichtkanten und Schatten zu sehen. Da, wo Schatten ist, ist auf der gegenüberliegenden Seite in der Regel Licht. Und haltet auch mal vielleicht die Hand rein. Also wenn ihr kein Model zur Hand habt oder keine Person zum Hinstellen, haltet die Hand einfach in das Licht und bewegt euch mal um die Hand rum, das heißt, dreht euch mal, guckt, wird die Hand heller, wird sie dunkler, wie verteilt sich das Licht über den Handrücken etc. Und daraus kann man dann mit ein bisschen Erfahrung eben ableiten, kann ich hier ein Porträt machen oder nicht, funktioniert das nicht. Also so schwarz-weiß wäre für mich ein Tipp, das zu beurteilen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ruhig mal umdrehen. Also wenn man in den Raum reinkommt, ruhig mal umdrehen. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier rausgucke? Habe ich hier vielleicht eine coole Gegenlichtsituation? Wir haben hier in der Villa ja auch noch so einen Eingangsbereich. Du hast ja zwei Türen. Mhm. In diesem Zwischenbereich ist in der Regel sehr, sehr cooles Licht. Weil
cool?
Da
kühl?
Cool. Ja, interessant. Kühl oder warm? Interessantes Licht.
Ah, okay.
Durch die durch große Gläser, die so ein bisschen milchig sind, hat man eben kein direktes Licht, also kein Punktlicht, sondern eher eine große Lichtfläche. Hier zum Beispiel, wenn man die Vorhänge zumacht, hat man schönes, weiches Porträtlicht und. Wenn ich dich jetzt da sitzen sehe, sehe ich von einem großen Lichtball, der an der Decke hängt, sehe ich jetzt genauso ein ähnliches Licht, wie oben gemacht wurde, mit diesem Streiflicht. Ich sehe eine Kontur auf der Nase, auf der Stirn und denke mir, wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen unterbelichte und hinterher in der Bearbeitung die beleuchteten Teile, also die Lichter wieder hochziehe, habe ich ein schönes Konturlicht, ein schönes Low-Key. Ja. Also das sind natürlich Erfahrungen, wenn man viele Fotos gemacht hat. Aber wenn ihr sowas mal in Schwarz-Weiß macht und euch nicht mehr von der Farbe ablenken lasst, dann seht ihr hinterher auch mit eurem Auge schon Lichter und Schatten. Das ist Training. Wir hatten das gestern einmal ganz kurz, das war auch heute. Ich bin schon völlig. Wir hatten es heute Vormittag, wo wir gesagt haben,
Tag reingepackt.
Ja, guck mal raus aus dem Fenster, ist das hell oder ist das kühl? Und normalerweise guckt man halt raus und sagt, naja, ist halt regnerisch und hier drin ist halt trocken. Aber wenn man sich mal drauf konzentriert, plötzlich schaut man aus dem Fenster raus und sagt, eigentlich ist es ganz schön blau draußen. Im Vergleich zu dem Licht, wo man drinne ist. Mhm. Und wenn man mal eine Weile aufs Fenster geguckt hat und schaut dann mal bewusst rein, sagt man, ist eigentlich ganz schön gelb hier drinne. Also irgendwann nimmt man diese Farben auch wirklich wahr, wenn man sich darauf konzentriert und den Rest mal vergisst. Das Gehirn macht immer so einen Weißabgleich, aber man kann sich da bewusst drauf konzentrieren.
Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum Schwarz-Weiß-Bilder immer so besonders wirken. Weil sie halt diese Ablenkung durch die Farbe nicht haben.
Absolut.
Da hast du halt eine sehr, sehr, sehr starke Reduktion auf Kontraste nur noch.
Also um die letzten 5 Minuten nochmal kurz zu sagen, macht Schwarz-Weiß, das trainiert das Auge fürs Licht.
Kann man so sagen. Was ist denn die letzte Frage hier? Die zweite hatten wir ja schon
irgendwie. Ja, das Setup-Rezeptbuch.
Wer wollte da was wissen?
Wer bist du? Wo kommst du her?
Ja, hi, mein Name ist Daniel, komme aus Mannheim.
Und die Frage war?
Die Frage war, ihr hattet vorhin ein super Rezept gegeben im manuellen Modus bezüglich Belichtung und auch des Weißabgleiches. Wie treffe ich die Farben und auch generell die ganzen Töne? Gibt es für diese Situation, im speziellen manuellen Modus, Rezepte, Setups, die ihr empfehlen könnt? Okay, ich bin draußen im Freien, bei bewölkt, mach das so, du bist drinnen in der Halle, mach das so, probier mal so, die Blende. Natürlich ist es schwierig, aber ich glaube, ihr könnt es ganz gut abschätzen.
Also dazu würde ich sagen, das, was wir da vorhin gemacht haben, also ich erkläre mal kurz, was wir vorhin gemacht haben. Das war einfach mal dieses Thema, wie ermittle ich denn eine manuelle Belichtung, ohne dass ich hier groß rumexperimentieren muss. Ne? Also das kennt man, so Testschuss gucken, Histogramm checken, nochmal Testschuss anpassen, Testschuss und so weiter. Und dann hat man es irgendwann. Oder man macht es halt tatsächlich so, dass man eine Spotmessung macht, dass man genau weiß, wo die Belichtung liegen soll. Wenn man zum Beispiel jetzt eine weiße Wand da hat, dann weiß man, dass die Belichtung irgendwo so bei 3/4 ungefähr liegt vom Histogramm. Das gilt natürlich auch draußen. Das kannst du also überall verwenden, was wir da gemacht haben. Wir haben uns im Prinzip so Stück für Stück an diese manuelle Belichtung rangetastet. Und diese Geschichte kannst du natürlich drinnen, draußen in jeder Situation erstmal verwenden. Die funktioniert. Wenn du einen manuellen Weißabgleich machen willst, dann achtest du eigentlich nur darauf, dass du da, wo dein Subjekt ist, dann auch den Weißabgleich machst und dann passt der da auch. Jetzt ist aber natürlich der nächste Schritt immer noch, was willst du denn für eine Wirkung erzielen? Ne? Das neutraler Weißabgleich, der ist halt für einen Sonnenuntergang zum Beispiel, ist ja Blödsinn, weil da willst du es warm haben, da willst du haben, dass es eben nicht neutral aussieht. Und genauso, wenn du jetzt hier in einem zerfallenen Gebäude bist, wo dann irgendwie schon überall die Pflanzen aus den Böden wachsen und Löcher in der Decke sind und sowas, dann ist da vielleicht eine super karibische Wärme auch nicht ganz gut geeignet. Dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, das ein bisschen kühler zu machen. Das heißt, an der Stelle gehört natürlich jetzt so die kreative Entscheidung dazu. Was willst du mit dem Bild machen? Wo willst du hin? Und das kann natürlich auch bei der Belichtung wichtig sein. Also willst du dieses desolate Haus mit den Löchern im Dach, willst du das wirklich so belichten, dass es innen aussieht, als ob es Standard wäre, oder willst du das düster halten? Dann ist eben das Weiß nicht mehr bei +2, sondern vielleicht bei 0. Oder willst du bei Tageslicht eine Szene fotografieren, die aussieht, als ob es in der Nacht passiert wäre? Das machen die beim Film ja ständig. Dann ist das Weiß, oder dann ist die Graukarte, die du da irgendwie als Referenz für deine Belichtung nimmst, halt nicht bei 0, sondern vielleicht bei -2. Also Rezept ist deshalb ganz, ganz schwierig, weil es hat ja immer damit zu tun, wo du hin willst und was du da tun willst.
Das wäre dann auch schon mein Rezept.
Ja.
Also es ist tatsächlich, ich liebe inzwischen ja wirklich den manuellen Modus und die Belichtungsanzeige, also diese Belichtungswaage auf dem Display oder bei mir halt auch im Sucher. Und wenn ich weiß, ich will eine Silhouette machen, ich habe jetzt also, Pferde fotografiere ich halt viel. Ich will jetzt dieses Pferd vor dem Sonnenuntergang fotografieren. Ich möchte aber, dass das Pferd nur noch eine Silhouette ist. Ich muss das Fell nicht erkennen, ich muss die Fellmusterung nicht erkennen, das ist mir egal. Sondern ich habe es eben so schräg seitlich vor mir und ich will so eine schöne Pferdesilhouette vor diesem weiten Nichts haben, vor dieser weiten Landschaft. Naja, was mache ich dann? Dann messe ich das Pferd mit dem Spot an und drehe jetzt so lange, bis ich die Belichtungswaage zum Beispiel auf -2 habe. Ich sage also, egal welche Farbe dieses Pferd hat, egal wie hell dieses Pferd ist, ich will es hinterher auf alle Fälle schwarz haben. Jetzt ist -2 nicht voll schwarz, aber das ist nah genug dran. Den Rest mache ich dann in der Bearbeitung. Wenn ich es komplett schwarz mache, dann wird alles halt zu dunkel. Das ist aber dann auch ein Erfahrungswert. So -2 ist dunkel mit Struktur. Naja, und dann mache ich das Bild. Und wenn ich dann halt sehe, naja, es ist jetzt zu dunkel geworden, dann kann ich das nicht ändern, weil wenn ich es jetzt, also zu dunkel geworden meine ich jetzt, der Himmel ist dann auch noch zu dunkel geworden, dann kann ich das nicht ändern, weil ich will ja das Pferd dunkel haben. Den Himmel kann ich in der Bearbeitung wieder hochziehen. Wenn ich jetzt einen Filter dabei hätte, so einen Verlaufsfilter, dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich mache jetzt eine Korrektur auf den Himmel, mache den Himmel ein bisschen dunkler oder mache nur den Vordergrund ein bisschen dunkel. Und habe dann 2 Belichtungen im Bild, mit denen ich spielen kann. Kann ich aber auch in der Nachbearbeitung machen. Also ich überlege, was natürlich vielleicht eine Regel ist, nicht immer will man jetzt Silhouetten oder besondere Belichtungen machen, sondern man will einfach normale Porträts machen oder eine Reportage oder sowas. Wenn ich in die Kirche reingehe, wenn ich in einen Raum reingehe, dann merke ich natürlich, das ist dunkler und dann drehe ich eigentlich instinktiv den ISO hoch. Also sagen wir mal, wenn ich in einen Innenraum gehe, dann gehe ich wahrscheinlich nicht unter ISO 400. Wenn ich jetzt hier reinkomme, es ist hier jetzt wirklich nicht Flutlicht beleuchtet, sondern nur so punktuell beleuchtet, dann gehe ich auf ISO 800 mal so als Basis. Das ist einfach mal so ein Hauswert. Wenn ich rausgehe ins Tageslicht und es ist jetzt nicht so super bewölkt wie heute, sondern es ist normales Tageslicht, dann gehe ich auf ISO 200, passt. So als Startwert. Die Blende wähle ich natürlich nach Freistellung. Will ich jetzt eine Person vom Hintergrund freistellen oder will ich den Hintergrund mit einbeziehen? Ne, Blende 2,8 oder 4 oder 5,6 oder 8, das ist eine kreative Entscheidung. Ja.
Ja. That's also, it. Also Rezeptsammlung, so schön es wäre, und es wird sowas auch irgendwo in Büchern sicher geben. Ich glaube, am besten ist es tatsächlich, wenn du dir die selbst erarbeitest. Weil du weißt ja, was du willst, und es ist möglicherweise halt dann doch nicht so im Rezeptbuch drin. Das haben die ja versucht in der Kamera, in diesem Matrix-Modus oder in dem Evaluativ-Modus. Da haben die ja schon so ganz viele Rezepte hinterlegt, die automatisch angewandt werden. Aber du siehst ja, was dabei rauskommt. Also besser ist es tatsächlich zu verstehen, wie das mit dem Licht funktioniert und es dann einfach anzuwenden.
Aber so Dinge, die du halt heute auch gezeigt hast, wie eben mit der Spotmessung, die Belichtung einstellen. Also sagen wir mal, wir haben drei Werte, mit allen können wir jetzt nicht super flexibel spielen. Ich weiß, welche Blende ich haben will, das ist kreativ. Ich weiß ein ISO, der sinnvoll ist. Ich weiß eine Zeit, die sinnvoll ist, um nicht zu verwackeln. Sagen wir mal, eine 200stel will ich mal ein Minimum haben. Da will ich nicht drunter, wenn ich Menschen fotografiere. Den Rest muss ich immer in ISO machen. Wenn ich aber draußen bin und ich habe so schöne Schäfchenwolken am Himmel und ich will den Himmel nicht überbelichten, weil der mir wirklich wichtig ist für dieses Bild, dann kann das schon sein, dass ich mal oben auf die Wolken zeige mit einer Spotmessung und die Wolken auf +2 oder auf +2,5 ziehe. Und wenn dann die Gesichter unten ein bisschen zu dunkel sind, dann ist es mir in diesem Augenblick egal. Und wenn ich dann jemandem dieses Bild zeige, dann muss ich sagen, ja, das Gesicht wird hinterher noch heller, aber schau dir mal diesen geilen Himmel an. Also da muss man natürlich ein bisschen erklären, was man da fotografiert hat. Aber wenn ich dann das Gesicht korrekt belichte und der Himmel wäre überbelichtet, dann das ist eine zu andere retten, Aussage im Bild. Wenn du das versuchst zu retten hinterher, das geht fast immer in die Hose. Und da ist es mir dann wichtig, dass der Himmel da ist, weil die Schatten aufzuhellen ist einfacher und zuverlässiger möglich als umgekehrt. Aber das ist auch wieder so dieses Rezept, dann messe ich halt nicht die Wand an, sondern ich messe den Himmel an, weil der mir in dem Augenblick wichtig ist.
Also wollten wir da tatsächlich jetzt eine Rezeptsammlung machen, dann würde die dieses Bücherregal füllen und mehr. Weil es halt unendlich viele Situationen gibt, in denen du fotografieren kannst. Und wenn man sich so ein paar Standardsituationen mal erarbeitet hat, dann kann man das immer auch auf die anderen anwenden.
Jo. Und wenn es schnell gehen muss bei einer Reportage, Spotmessung aufs Gesicht, eurasisches Gesicht auf +1, kommt schon ungefähr hin.
Genau. So, haben wir noch jemanden vergessen? Will noch jemand was sagen? Ansonsten ist gut, wir haben alle Hunger, oder?
Ja, haben wir es geschafft. Ne? Auf zum Mongolen, würde ich sagen.
Auf zum Mongolen.
Dann eine Runde?
Machen wir noch eine kleine Runde. Sag mal kurz, wer ihr seid und woher kommt.
Ich bin Agathe und komme aus Mönchengladbach.
Markus aus Lüdenscheid.
Martin aus Lauf.
Sönke aus Karlsruhe.
André aus Maintal.
Daniel aus Mannheim.
Boris aus Nordheim.
Und der Chris aus Hannover. Und bis zum nächsten Mal. 3,
2, 1, Happy Shooting!
Das geht aber lauter. 3, 2, 1,
Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.